Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux, Ausgabe Mai 2014. Heute mit Legic.
Hi.
Und Robert. Hallo, Robert.
Hallo, servus.
Du bist neu dabei und genau, kennst dich auch viel mit Audio aus und deswegen machen wir heute trotzdem kein Audio-Thema, sondern was ganz, ganz anderes. Wir haben uns mal überlegt, wir nehmen sozusagen ein Einsteiger-Thema. Also wer jetzt denkt, weiß nicht, ich bin schon irgendwie seit 30 Jahren auf Linux und kenne alles, dann könnt ihr auch gleich wieder abschalten und euch vielleicht auf eine der nächsten Sendungen freuen. Wir widmen uns heute nämlich dem Thema Kommandozeile und wollen mal so ein bisschen drüber reden, was die Kommandozeile ist, was es so besonders macht, welche Tools wir so verwenden und warum wir die so gerne mögen und sie ganz oft benutzen. Und Legic, du hast dich vor einiger Zeit schon mal damit beschäftigt. Und was macht denn die Kommandozeile oder was ist denn die Kommandozeile?
Ja, die Kommandozeile ist, wie der Name schon sagt, eine Zeile, bei der man Kommandos eingeben kann. Also,
super.
Ich glaube, eine bessere Erklärung dafür findet man nicht. Also, man kann Befehle eingeben. Und
das ist dieses weiße blinkende Ding, oder?
Genau, das, was sich auch unter Linux meistens Terminal oder Konsole oder TTY oder TTY oder so nennt. Das ist halt die Kommandozeile. Und da kann man ja eigentlich sehr, sehr viele Sachen mitmachen. Viele haben eher Angst davor, erinnert vielleicht einige an DOS-Zeiten, wo man richtig Kommandos lernen musste, um das System richtig benutzen zu können. Hier hat man noch mehr Kommandos und noch mehr Optionen. Aber das Tolle an dem System ist, dass man eben auch Kommandos aneinander reihen kann. Dass man also im Grunde nach dem Prinzip, ja, das Ganze funktioniert halt nach dem Prinzip Eingabe-Ausgabe. Das heißt, du gibst was ein und kriegst dann immer was raus oder kriegst nichts raus. Das, was aber auch schon was über das Programm aussagen kann, wenn da nichts rauskommt. Beispielsweise.
Das Schöne ist eigentlich das, Kommandozeile, dass sie genau das macht, was du ihr eingibst, finde ich.
Ja, das habe ich versucht so ein bisschen zu erklären. Das heißt, du gibst was rein und kriegst immer was raus. Und es ist halt wirklich nur das, was du rauskriegst, ist halt auch das, was du vorher eingegeben hast. Und du kannst halt ganz genau kontrollieren, im Gegensatz zu einer Oberfläche, wo du nicht ganz genau weißt, was hat der Programmierer jetzt im Hintergrund denn da wirklich sich gedacht und was macht jetzt zum Beispiel ein bestimmter Knopf in Wirklichkeit im Hintergrund oder so, weiß man hier ganz genau, was die Kommandozeile wirklich auch macht, weil das ist eben das, was du eingibst, die Befehle, die du eingibst. Das heißt, im Grunde wäre es sehr ideal oder bei den meisten müsste es eigentlich so sein, wenn du was eingibst, dann musst du auch verstehen, was du da eingibst, weil ansonsten könntest du irgendwie Blödsinn mitmachen.
Ja, und trotzdem, also das ist das, was wir, du hast es ja schon gesagt, aus DOS-Zeiten oder sowas vielleicht noch kennen. Also früher war das die einzige Möglichkeit, mit dem Computer zu interagieren. Mittlerweile haben wir ja tolle GUIs und tolles Bunti, Clicky Bunti, wie man so schön sagt, ne? Wenn man also nicht Clicky Bunti will, sondern noch im Maschinenraum rumwerkeln will, dann nimmt man die Kommandozeile. Es gibt natürlich trotzdem schon so ein paar textbasierte Oberflächen, die schon so ein bisschen nach irgendwas aussehen. Wer sich früher an den Norton Commander oder sowas erinnert, das sah ja schon so ein bisschen aus nach irgendwas. Und trotzdem ist es ja immer noch Kommandozeile. Also diese ganzen Endcurses-Sachen, wo man schon versucht hat, irgendwie ein User-Interface nachzubilden. Und trotzdem ist es eigentlich nur Kommandozeilensachen.
Ja, also quasi Textgrafik, so würde ich das Ganze mal nennen. Es hat schon seine Berechtigung, weil es halt eben erstmal fast genauso wenig Ressourcen verwendet wie halt die ganz normalen Textausgabeprogramme. aber dann so ein bisschen mehr Komfort bietet, dadurch, dass halt auch das Unterscheidungsmerkmal ist, das hier ist jetzt ein Menü und das ist jetzt hier eine Ausgabe und so weiter und so fort. Also es ist schon ein bisschen was komplizierter als die einfache Ein- und Ausgabe, sagen wir mal so. Ja, ansonsten ist, glaube ich, die Kommandozeile eines der mächtigsten Werkzeuge, die man unter einem Linux- oder Unix-System auch haben kann, weil man damit halt so viele Sachen machen kann und vor allen Dingen dann auch Befehle aneinander reihen kann, also Sachen schnell hintereinander machen kann. Es sind unglaubliche viele Sachen, die man machen kann. Ein bestes Beispiel ist schon auch viel mächtiger als das, was man mit jeder anderen GUI irgendwie machen könnte, sind zum Beispiel eine Suche nach einem bestimmten Textausschnitt in einem Ordner, wo halt eben dann Dateien rumliegen, Textdateien, Quellcode beispielsweise rumliegt, und er soll mir dann auch noch die Zeile rausgeben, wo halt und vielleicht sogar noch den Textabschnitt rausgeben, wo das Ganze jetzt dann drin steht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man so mit einer GUI recht schwer hinkriegt. Das kriegt man hier mit einer Befehlszeile hin, was sehr einfach ist. Und da gibt's halt noch viele weitere Beispiele, die einem erlauben, zum Beispiel mit einem Befehl eine ganze Verzeichniskette aufzubauen mit Unterverzeichnissen und so weiter. Das kann man im normalen Dateimanager, wenn man da einen neuen Ordner erstellt, kann man halt eben nur einen erstellen, aber man hat nicht die Möglichkeit, zum Beispiel dann eine ganze Kette an Ordnern zu erstellen. Und das zeigt schon mal so ein bisschen, wo die Reise hingeht mit der Kommandozeile, wo wir euch ein bisschen entführen möchten hin, in dieser Folge, nämlich so ein bisschen tiefer in die Materie reinzusteigen, was alles mit der Kommandozeile möglich ist und was für Programme es dort alles so gibt.
Ja, du hast gerade was ganz Wichtiges eigentlich schon gesagt, nämlich Kette. Also man kann Programme oder Programme aneinander fügen, ja. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Normalerweise hast du nur eine GUI, ein Programm, das macht in Anführungsstrichen die eine Sache. Und hier nimmst du aber ein Programm, das macht XY, ein anderes Programm, das macht Z, ja, und die packst du irgendwie zusammen, dass dann XYZ rauskommt. Ich glaube, das ist was ganz Spannendes, was man erstmal verstehen muss, was man so von GUI-Programmen gar nicht kennt.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch wieder das Ein- und Ausgabeprinzip. Also es hält sich alles strikt nach dem Ein- und Ausgabeprinzip. Das heißt, egal welches Kommandozeilenprogramm ich habe, kann ich davon ausgehen oder muss ich davon ausgehen, dass es nach diesem Ein- und Ausgabeprinzip funktioniert, sodass jeder Befehl eine Ausgabe hat und ich kann diese Ausgabe dann wieder als Eingabe in einen anderen Befehl hineinleiten. Und das hat man bei GUI-Programmen nicht. Die haben immer unterschiedliche Oberflächen teilweise. Wenn ich mir überlege, was wir ja letzte Folge auch hatten mit den Videoeditoren, was für verschiedene Oberflächen es dort alles gibt bei diesen GUI-Programmen, um halt ein Video zu bearbeiten. Diese Probleme, dass man sich dann eventuell anpassen muss, dass man was Neues lernen muss, eine neue Oberfläche lernen muss, das hat man bei der Kommandozeile nicht. Lernt man es einmal, kann man es eigentlich für die nächsten 20, 30 Jahre verwenden. Wenn ich überlege, Unix ist ja jetzt auch schon uralt, würde ich mal fast schon sagen, aus der technischen Sicht gesehen. Und man kann immer noch mit dem, was man damals gelernt hat, heutzutage immer noch unter Linux, unter macOS 10, überall, wo es halt so ein Terminal gibt, kann man dann halt damit arbeiten.
Ja gut, es gibt natürlich trotzdem Evolution, ja, also Programme ändern mal ihre Schalter, wie es so schön heißt, also ihre Optionen, dass da mal neue hinzukommen oder andere deprecated werden, also dann mal abgeschafft werden und gar nicht mehr funktionieren, gibt es natürlich auch, aber ja, im Grunde ist es so, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, dann kann man es lange, lange Zeit anwenden.
Ich glaube, das, was wir auch noch ansprechen können, ist, dass man natürlich mit den Kommandozeilenprogrammen dadurch, dass man halt dieses Ein- und Ausgabeprinzip hat, die Aneinanderreihung von Befehlen, dass man damit auch sowas schaffen kann wie eine, ja, kleine Programmiersprache quasi hat, mit der man halt kleine Programme schreiben kann, die dann bestimmte Sachen eben machen können. Beispielsweise kann man so ein Programm, wie ich es beschrieben habe, was dann gleichzeitig eine Verzeichnisstruktur anlegt mit mehreren Verzeichnissen und so weiter und so fort. Das kann man halt in ein weiteres, das kann man halt mit weiteren Befehlen verknüpfen, die dann gleichzeitig Dateien in diese neu erstellte Verzeichnisstruktur hineinkopieren und so weiter und so fort. Wenn man das häufiger braucht, dann macht es halt Sinn, solche Dinge zu automatisieren. Und so hat man eben die Möglichkeit, wie so eine Art Rezept dann einfach aufzuschreiben, was für Befehle ausgeführt werden sollen nacheinander. Und ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Optionen, die zeigt, wie kräftig und wie mächtig diese Kommandozeile eigentlich auch ist.
Na, und du kannst solche Sachen machen wie Bedingungen schaffen. Wenn dies und dies passiert, dann führe das und das Programm aus. Oder wenn das nicht so ist, dann führe ein anderes aus. Und du kannst natürlich auch Schleifen bauen. Da sind wir schon so ein bisschen im Programmieren, aber das ist halt das, was die Kommandozeile auch ausmacht und sie besonders vielseitig und stark macht gegenüber einem normalen GUI-Programm. Ich kann halt auch sagen, ja, dann iteriere über was weiß ich und führe das dann 10-mal aus oder führe das für alle Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen, aus und so weiter und so fort. Also da, da spielt diese Kommandozeile doch seine ganze Macht aus.
Genau.
Dann sollten wir vielleicht noch erklären, dass es gibt zwar die Kommandozeile, aber dahinter versteckt sich ja
Sorry. Mein Fehler, sorry.
Da verstecken sich ja verschiedene, wie sagt man so schön, Shells dahinter. Das heißt, die Programme, die uns schon das darstellen, ja, ich weiß gar nicht, wie kann man Shells übersetzen?
Ja, Benutzeroberflächen. Das ist im Grunde genommen, man kennt es vielleicht aus der grafischen Welt ja auch als Benutzeroberflächen. Und bei der Kommandozeile sind es auch Benutzeroberflächen. Die sehen halt nur fast immer gleich aus, weil das halt Texteingabe ist. Deshalb ist das ein bisschen was schwierig. Aber wenn man es benutzt, dann merkt man es halt, dass es was anderes ist.
Also es ist dann kein, also so wie Windows und macOS und Linux mit KDE oder Linux mit GNOME oder was weiß ich sich unterscheiden, so unterscheiden die sich auch so ein bisschen, bloß halt in Nuancen sozusagen, obwohl, wenn ich das schon sage, hauen mir wahrscheinlich auch einige Leute auf den Kopf. Die bekannteste, die man so zumindest unter Linux antrifft, ist die Bash, die Born Again Shell. Ja, ich weiß gar nicht, was macht denn die so besonders? Die benutzen wir viel.
Die ist portabel, also ich meine, sie gibt es auf Unix, jedes Linux hat die Bash. Sie hat einen großen Umfang an Befehlen oder Möglichkeiten, Befehle auszuführen. Es gibt kleinere Nuancen, aber ich denke, die Bash hat eigentlich den Vorteil, dass sie sehr schnell zu erlernen ist.
Ich glaube, irgendwann hat irgendjemand gesagt, die müssen wir als Standard unter Linux erklären. Und dann hat jede Linux-Distribution das einfach gemacht. Und seitdem ist das halt der Standard. Nee, aber sie hat auch natürlich ist ein bisschen was benutzerfreundlicher als die Alternativen, die es gibt dazu und die es auch gab, die es also vorher schon gab. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung auch von den ganzen anderen Shells, die es schon gab, was jetzt auch bestimmte Shortcuts und Hotkeys angeht, die gibt's ja auch, kann man auch verwenden, um beispielsweise den letzten Befehl, den man hat, nochmal schnell nochmal in die Kommandozeile einzufügen. Solche Geschichten. Also das ist das, was die Bash so ein bisschen stark gemacht hat, dadurch, dass das halt ein bisschen was benutzerfreundlicher geworden ist als die ganzen alten Sachen, alten Schinken, die man aus den 70er und 80er Jahren so kennt. Fällt mir zum Beispiel die CSH ein oder die KSH. Die dann unter Unix schon lange ihre Dienste da irgendwie gemacht haben und dann nicht so benutzerfreundlich waren, wie es jetzt die Bash aktuell ist.
Was die Bash und auch ziemlich viele andere Shells haben, sie haben eine Konfigurationsdatei, in der man ein paar Einstellungen treffen kann, zum Beispiel wie lang die History ist oder man sich Aliase definieren kann. Das heißt, irgendwas, was man ganz oft braucht, also eine Reihe an Kommandos, die man ganz oft braucht, der kann man einen Namen geben und dann kann man das mit einem kleinen Befehl immer wieder ausführen, zum Beispiel. da kann man die Bash RC unter seinem Home Directory, also die Punkt Bash RC unter seinem Home Directory anlegen. Es gibt auch meistens so eine systemweite etc Bash RC. Da kann man so lustige Sachen reinschreiben, die dann halt ausgeführt werden oder benutzt werden, wenn man eine neue Shell startet. Haben die ganzen anderen Shells auch, also die ZSH, die ZSHC und so weiter und so fort. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, History ist, glaube ich, auch was, was sehr nett ist und was wir ganz oft benutzen. Ganz ja, wenn man einfach eine Pfeiltaste wieder hochgeht, dann sieht man das letzte Kommando, was man benutzt hat zum Beispiel. Und wenn man wieder runtergeht, kann man auch die Kommandos wieder, ja, also hoch und runter die letzten Kommandos durchgehen. Man kann auch darin suchen, wenn man Control, also Steuerung R drückt, kann man zum Beispiel in seiner Zeile suchen, kann man dann antippen und dann sieht man das letzte Kommando oder das letzte Kommando mit dem String, den man gerade dann eingetippt hat. Auch was wir, glaube ich, oft verwenden. Ich weiß nicht, gibt es noch was ihr sehr, sehr mögt an so einer, gerade an der History?
Also, ja, es kommt auf die Umsetzung an. Ich habe die C-Shell benutze ich sehr viel. Das würde ich mir bei der Bash wünschen. Man fängt an, einen Befehl zu tippen, den weiß ich noch. Man fängt an, die ersten Parameter, Buchstaben zu tippen, und wenn man dann raufgeht, dass er dann genau die Befehle anzeigt, die genauso anfangen. Das hat sie hier, die Bash, nur wenn man über Steuerung R das Ganze macht. Aber History ist eigentlich das die Bibliothek sozusagen der Shell, die uns eben im Arbeiten so sehr viel eben abnimmt, weil man nicht so viel suchen muss oder aufschreiben muss. Von dem her, ich finde jetzt nicht viele Funktionen, die noch fehlen. Sie ist ziemlich, ziemlich komplett für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich habe mir gerade, wo du den Fall jetzt da mit der CSH erklärt hast, das habe ich bei mir extra eingeschaltet bei der Bash, weil da kann man, glaube ich, bei Debian, bei Ubuntu ist das bereits schon vorkonfiguriert, ist es nur leider auskommentiert. Ah. Da kann man mit der Bild-Hoch-Taste und mit der Bild-Runter-Taste halt die Historie durchsuchen mit den Befehlen, die man bereits eingetippt hat, auch mit den, also man kann zum Beispiel SSH-I oder sowas eintippen und dann Bild-Taste hochdrücken, dann komplettiert er quasi den Befehl und sucht halt den ersten Befehl aus der Historie einfach raus, der dazu passt, und drücke ich nochmal nach hoch, sucht er halt den zweitletzten Befehl, den ich benutzt habe, und so weiter und so fort. Also das funktioniert auch, und das ist auch einer der wichtigen Funktionen. Also die Historienfunktion ist sehr wichtig, damit man nicht halt so viel rumtippt auf dem, damit man also meistens 3, 4, manchmal vielleicht sogar 5 Buchstaben eintippt nur und dann der Rest einfach ergänzt wird. Das heißt, das ist eine der wichtigen Funktionen, um sich Arbeit zu ersparen. Ich glaube, die andere wichtige Funktion ist auch die Tab Completion, wo man also die Tabulator-Taste gedrückt hält, um dann, oder einmal kurz drückt, um dann einen Befehl oder einen Dateinamen automatisch zu ergänzen, was enorm viel Sinn macht, wenn ich einen ellenlangen Dateinamen habe und der fängt halt jetzt mit, was weiß ich, mit 3 Buchstaben an und der Rest ist halt ziemlich ziemlich einzigartig in dem Ordner, dann kann ich mit einem Klick auf oder einem Drücken der Tabulator-Taste halt diesen Dateinamen ergänzen. Das geht natürlich noch viel, viel weiter. Es gibt ja jetzt mittlerweile sogar eine sogenannte Bash-Completion Shell-Sammlung, die im Grunde versucht, intelligent sogar Parameter und ja, bestimmte Befehle, die ein Kommando hat, dann auch noch mit Hilfe dieser Tab-Completion dann noch zu vervollständigen, was das Tippen einfach sehr, sehr einfach macht. Das heißt, im Grunde arbeitet man sehr, sehr viel mit der Historie. Mit der Tab-Completion tippt man 2, 3 Buchstaben ein, drückt Tab, dann wird der Befehl ergänzt, drückt vielleicht noch 2, 3 Mal Tab oder tippt dann immer noch einen Buchstaben ein und dann hat man eigentlich seinen kompletten Befehl, der jetzt hier über mehrere Zeilen gehen kann, zusammengebastelt, was auch nochmal zeigt, wie mächtig diese Kommandozeile eigentlich ist oder geworden ist im Laufe der Zeit.
Eine sehr schöne Funktion bei den Tabs ist auch der Doppeltab, wenn man zum Beispiel in einem Ordner viele Unterordner hat und ich weiß, der Ordner beginnt mit ABC, es gibt aber mehrere, oder ZXY und Doppeltab. Man gibt einen die ersten beiden Buchstaben und über Doppeltab kriegt man alle Ordner, die mit diesem Namen beginnen, einfach um eine Übersicht zu bekommen. Das ist auch eine sehr schöne Funktion in der Bash.
Ja, und das Tolle, wo wir jetzt über die Bash geredet haben, ist ja, dass die Bash ist ja aktuell der Standard, aber ich glaube, das, was auch Ingo benutzt, etwas glaube ich, öfters benutzt, ist die ZSH. Und die hat ja noch weitere Funktionen. Das ist ja quasi das noch jüngere, das ist quasi das Upgrade 4.0 der Bash, würde ich mal fast schon sagen.
Genau, oder? Genau. Ja, ich meine, Z ist ja der letzte Buchstabe im Alphabet und deswegen haben sie wahrscheinlich auch den genommen. Da wird dieses Tab-Completion wird dann nochmal auf die Spitze getrieben, weil du wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel Git eingebe bei mir und dann Tab, schlägt er mir alle weiteren Kommandos vor, die Git jetzt gerade hat und kann mir halt dann daraus suchen. Also wenn ich Git A eingebe und dann Tab, sagt er, okay, Git add is add a file to index, apply, und dann kann ich mir einfach daraus was auswählen mit Tab und so weiter, kann ich mein Kommando dann halt aufbauen, ohne dass ich jetzt für jedes spezifische Programm wirklich die ganzen Kommandos kennen muss. Also da ist das bisschen, was Bash-Completion macht, fast ein Witz dagegen. Es gibt dann halt ziemlich viele Plugins, die du in die Z-Shell reinladen kannst und benutzen kannst, und das macht, finde ich, das Arbeiten dann doch nochmal einfacher. Und ich glaube, ich meine, mittlerweile kannst du die Bash, glaube ich, auch, aber wenn du auf anderen Server arbeitest, willst du eigentlich auch die Tab-Completion auf dem anderen Server dann haben, was funktioniert, wenn du zum Beispiel dein SSH-Agent laufen hast und dann tatsächlich von A nach B was kopierst und dann ganz einfach zum Beispiel SCP eingibst, Objekt, was du jetzt gerade kopieren willst, und dann sagst, du willst nach root@meintollerserver.de /, und dann dich durchtappst zu dem Ort, wo es dann eigentlich hin muss, ja, und nicht das Ganze per Hand eingeben muss, sondern H-Tab eingibst, dann geht er nach Home und dann I zum Beispiel für Ingo-Tab macht er, also I-Tab, und dann macht er Ingo fertig, und dann gehe ich noch in den Ordner Downloads oder so, muss nur D-Tab eintippen, und es geht halt auch auf Remote-Servern. Und solche kleinen Sachen, die einfach also Shells das Arbeiten sehr, sehr einfach macht und man sich nicht selber alles wundtippen muss, sondern da ziemlich, ziemlich viel Intelligenz mittlerweile drin steckt. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu Z-Shell zu sagen? Es ist bestimmt.
Also, das ist sehr, sehr mächtig. Das ist, glaube ich, das, was wir noch sagen müssen. Wir haben ja schon damit angefangen, die Kommandozeile ist mächtig. Wenn man mit der ZSH anfängt, dann kann man sich also ein paar Jahre mit beschäftigen, bis man dann alles quasi ausgenutzt hat, was die alles an Funktionen dann besitzt und an Erleichterungen, die einem dann tatsächlich auch helfen können, wenn man viel mit der Kommandozeile arbeiten möchte.
Ja, wie gesagt, gerade dadurch, dass du auch noch extra Module und Plugins nachladen kannst, also da kann sich auch jeder nach gut Dünken alles zusammenstellen, wie das mag. So ein bisschen Erleichterung, die Z-Shell zu konfigurieren, ist zum Beispiel OmyZSH, benutze ich auch mittlerweile, weil sonst findet man schon gar nicht mehr durch, was die ZSH alles kann. Und das macht gerade das Update, Einbinden von weiteren Plugins und sowas und schon eine schöne vorkonfigurierte ZSHAC bisschen einfacher. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigen will, also wenn eine Shell haben will, die wirklich gefühlt alles kann, der sollte mit ZSH anfangen. Wer es nicht ganz so schwierig haben will, sondern eigentlich erstmal mit seinen Programmen anfängt, der kann auch erstmal bei der Bash bleiben, gerade mit Bash Completion und so. Und Tab, wenn man das drin hat, also ich saß letztens in einer Erstsemesterveranstaltung mal drin, die lernen gerade mit Linux umzugehen und hatten dann halt so ein Skript, was sie abgetippt haben, wirklich. Und da sitzt du manchmal daneben und denkst, ich sterbe. Weil du würdest es nie so wirklich abtippen. Und die sitzen dann da halt und tippen das, und dann merken sie natürlich nicht, dass sie im falschen Verzeichnis vielleicht sind und der Befehl dann gerade so nicht geht. wie gesagt, ich würde halt immer einen Buchstaben eingeben, Tab, und die sitzen da wirklich und tippen jedes Wort ab und du denkst nur, ja, es macht die Sache schon einfacher. Wenn man nur so ein paar Kniffe weiß, da spart man sich eine Menge, Menge Tipparbeit. Und wenn man natürlich auch nicht weiß, dass man zum Beispiel mit einmal Pfeiltasten hoch sein Kommando wiederholen kann, sondern es danach nochmal komplett abtippt, weil man sich an irgendeiner Stelle verschrieben hat oder sowas. Oder in Zeilen springen kann oder in der einen Zeile natürlich auch noch ans Anfang und ans Ende springen kann und an den einen Wortabschnitt und so weiter und so fort. Also wer sich da richtig, richtig reinarbeitet, ist, glaube ich, mit dem Ding wirklich schneller und wahrscheinlich auch an vielen Stellen schneller als eine GUI jemals sein kann. Obwohl ich da dann auch nicht so bin. Also es gibt viele Sachen, die ich sehr, sehr gerne mit GUI mache. Und dazu gehört zum Beispiel das Webbrowsen und das E-Mail-Schreiben. Aber da kommen wir gleich noch dazu, dass das natürlich auch alles auf der Kommandozeile geht.
Ja. Ich glaube, das, was wir noch ansprechen können, dann, wo du das alles erzählt hast, ist das natürlich dann auch, dann können wir so langsam, glaube ich, auch zum Support übergehen. Weil viele, die mit Linux angefangen haben, werden sicherlich gemerkt haben, wenn man mit Ubuntu zum Beispiel angefangen hat, sich dort das Wiki durchgelesen hat, dass man dort nicht nur viele Erklärungen zu grafischen Programmen findet, sondern wenn es um die Lösung des ein oder anderen Problems geht oder so, man sehr viel mit Kommandozeile dann auch in Berührung kommt, zumindest mit ein paar Kommandozeilenbefehlen, die dort da reingeschrieben sind. Und die Hauptfrage ist natürlich jetzt bei vielen Anfängern, warum muss ich denn jetzt die Kommandozeile lernen oder so? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist es einfach einfacher, einen Support zu leisten, wenn wir eine Oberfläche haben, die unter Linux zumindest dann überall bei allen Distributionen und bei all den verschiedenen Konfigurationen, die man haben kann, dann gleich ist.
Ja, und sich über die Zeit halt auch nicht so schnell ändert. Wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, ne? Also so ein Kommandozeilentool ändert halt nicht jedes Release sein Aussehen, sondern bleibt halt immer gleich, und deswegen gilt etwas, was man da aufschreibt, auch für eine längere Zeit, als wenn klicke hier, nimm das Wort Einstellung XYZ und klicke da und dann hier, und in der nächsten Version sieht das alles schon wieder ganz anders aus oder heißt vielleicht auch nur anders oder ist an der Stelle verschoben oder wie auch immer nur. Das macht es halt dann immer schwierig, und so ist es halt auf der Kommandozeile einfacher. Und für mich persönlich stellt sich die Frage, glaube ich, auch nicht, aber die Sachen gehen halt auf der Kommandozeile, ja. Sie funktionieren da gut, und warum muss man das alles in der GUI nachbilden? Ist auch schwierig.
Gut, schnell und günstig.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Fazit von dem Ganzen. Ich glaube aber auch, weil ich selber ja auch Support leiste für eine Linux-Distribution oder für mehrere Linux-Distributionen mittlerweile, wo ich das dann auch merke, dass es viel einfacher ist für mich als Supporter, jemanden einfach nur einen Befehl hinzuschreiben, und der tippt den ab und fügt den ein, als ihm zu erklären wo er in der GUI dann auf welchen grafischen Knopf drücken muss, damit das dann funktioniert. Weil die Beschreibung ist dann die Beschreibung der grafischen Oberfläche und wo er jetzt draufklicken muss und dann wieder klicken muss. Manchmal muss man ja auch mehrmals irgendwie in Untermenüs oder so weiter klicken. Ist, glaube ich, dann manchmal doppelt und dreifach so lang, und der Nutzer hat dann vielleicht auch keine Lust mehr, dann da das zu lesen oder das nachzuverfolgen. Ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, das dann nachzuvollziehen, was man dann nur per Text irgendwie versucht zu erklären, weil Support, glaube ich, per Video oder per Bilder oder sowas ja auch nicht jeder macht. Und da macht es dann Sinn, einfach mal so einen Befehl einfach einfach nur vorzuschlagen, und derjenige kopiert den Befehl, fügt den ein und es läuft. Das ist dann auch schneller für denjenigen, der den Support leistet, aber auch schneller für denjenigen, der den Support in Anspruch nimmt dann.
Ja, was wir vielleicht, also klar, was du jetzt gesagt hast, bei Support spielt es sicher eine wichtige Rolle. Es ist halt klar einfacher, als jemanden auch zu erklären, wirklich klick hier, klick da und so weiter und so fort. Vor allem kann ich Support leisten für verschiedene Linux-Distributionen, auch wenn ich die jetzt nicht im Detail kenne oder nicht weiß, ja, fährt der jetzt Unity, benutzt der KDE oder benutzt der GNOME, dann müsste ich ja alle Oberflächen auswendig kennen oder mir sie selber noch starten und gucken, dass der an die richtige Stelle klickt. Das ist natürlich einfacher, als wenn er es über die Kommandozeile macht. Was wir vielleicht auch noch sagen können, die meisten Programme, auch die meisten GUI-Programme kann man über die Kommandozeile starten. Das heißt, ich kann so ein Firefox, kann ich auch auf der Kommandozeile Firefox Enter eintippen und dann passiert da auch was. Und ganz wichtig an der Stelle, viele GUI-Programme kennen trotzdem auf der Kommandozeile auch Optionen. Es kann durchaus sein, dass ich jemanden, der ein Firefox-Problem hat, was ja an sich ein GUI-Problem, also ein Programm ist, was eine GUI hat, helfen, indem ich ihm sage, ja, starte das mal auf der Kommandozeile mit der und der Option, weil er dann dafür den Profilmanager aufmacht und dein Profil kaputt ist und du irgendwie löschen musst und wie auch immer, oder dir ein neues anlegen sollst, teste das dann mal damit. Also auch da spielt die Kommandozeile einfach eine wichtige Rolle, weil selbst viele Programme sich über die Kommandozeile starten lassen und dann noch Hidden Features in Anführungsstrichen haben.
Easter Eggs. Das glaube ich auch, dass viele dann das allererste Mal den Profilmanager in Firefox sehen werden.
Eine andere Sache, die auch im Support wichtig ist, Geschwindigkeit. Eine Shell braucht bei der Verbindungsqualität nicht gerade 5 Mbit, 8 Mbit, sondern man kann auch mit einem Mbit recht schnell sich verbinden als Supporter auf einen Rechner und dort arbeiten, weil wir ja nur Textinformationen übertragen und keine grafischen Informationen. Und so kann man natürlich den Support auch noch schneller leisten, wenn man als Supporter selber auf die betroffenen Systeme rübergeht und dort Informationen, das System prüft oder Informationen abgreifen möchte.
Ja, stimmt.
Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, stimmt.
Gerade wenn man so wie manche eben nicht 16 Mbit haben, sondern 1,5 Mbit, dann ist man froh, wenn man Informationen schnell bekommt. Und da ist ein Shell einfach das universelle Mittel, das so mächtig ist und da eben viele Informationen eben bietet, ohne dass man lange warten muss.
Ja, selbst mit Edge oder GPRS kann man über SSH noch einige Sachen machen, während GUIs wären darüber nicht möglich. Das ist richtig, ja.
Ja, man kann seinen Support demnächst also auch mit seinem Handy leisten, wenn man da SSH drauf hat.
Ja.
Nicht nur demnächst, machen, glaube ich, auch ziemlich viele Leute so. Dann steht hier noch was von Manpages. Also wenn man nicht weiß, wie etwas funktioniert, kann man natürlich erstmal immer das Programm mit --help aufrufen und gucken, was einem so das sagt. Oder man nimmt diese Manpages, wo halt auch nochmal beschrieben ist, wie so ein Programm funktioniert, was für Schalter es alles, für Optionen es alles hat und wie das alles, manchmal stehen dann auch Beispiele da, wie es zu benutzen ist. Sicher auch eine tolle Informationsquelle, um mal diese ganzen Dinger zu lernen.
Das ist vor allen Dingen eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, gerade bei den Kommandozeilenprogrammen, weil die sind ja nicht immer sehr intuitiv zu bedienen, jedenfalls nicht, oder bedienbar. Die ganzen Optionen, die kann man sich nicht merken und so weiter und so fort. Teilweise bei 100.000 Optionen, die vielleicht ein Programm haben könnte. Mir fällt da zum Beispiel Emacs ein, ist ja schon, wird ja auch gerüchteweise als halbes Betriebssystem betrachtet, was man damit alles machen kann. Also da macht es ordentlich viel Sinn, diese Manpages, zu Deutsch einfach nur Handbücher. Und das sind wirklich Handbücher, also da muss man auch lesen. Das ist nicht so, dass das alles grafisch irgendwie mit Bildern erklärt ist. Aber es gibt halt sehr, sehr gute Beispiele, die auch mit drin sind, die einem helfen, so ein bisschen ein paar Optionen zu begreifen und zu, ja, und dann einfach nachzuvollziehen, was dann dort gemacht wird und wie es gemacht wird. Und das Tolle ist, dass fast jedes Programm, also gehört zum guten Ton dieser Kommandozeilenprogramme, dass die so eine Manpage, also so ein Handbuch ausliefern. Das ist ja auch ganz im Gegensatz zu den grafischen Anwendungen, die meistens ohne große Dokumentation daherkommen.
Also es sollte immer dabei sein, man sollte sich auch, wenn man sich nicht sicher ist, erst einmal die Manpages durchgehen und schauen, vielleicht finde ich dort genau das, was ich für meinen Befehl brauche, bevor man im Internet rumrecherchiert. Mir hat es schon in vielen Fällen geholfen, erst die Manpages durchgehen und schauen, okay, da gibt's den Schalter oder die Option, mit der ich das Programm starten kann, um genau das zu erreichen oder dann genau mit den Pipes, mit den Weiterverbindungen genau das zu erreichen, was ich haben möchte. Und da, diese Quelle sollte man auf alle Fälle immer im Hinterkopf haben, wenn man mit der Shell arbeitet.
Ja, würde ich mal sagen, kommen wir mal zu so Programmen, die wir benutzen oder die es eigentlich so alles gibt. Also ich meine, wir haben in den letzten Sendungen, als wir über Musikverwaltung oder Musikmachen gesprochen haben, eigentlich schon ein paar genannt. Und es gibt eigentlich für jeden Zweck, gibt es eigentlich Programme auf der Kommandozeile, die das auch tun. Also ich habe schon gesagt, E-Mail schreiben, ja, machen viele Leute tatsächlich mit Matt zum Beispiel auf der Kommandozeile. Oder mit Alpine funktioniert wohl auch. Habe ich nie benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist total toll, dass es geht. Mail.
Ja, ich habe Mail tatsächlich zu meiner Studienzeit machen müssen mit, das war dann nicht Alpine, sondern das waren dann nur Pine, das ist also das uralte Unix-Programm. Und das hat eigentlich auch relativ gut geklappt damit. Hat sogar eine halb grafische Oberfläche, also so ein Menü, wo man sich dann durchklicken kann, also mit den Pfeiltasten hoch und runter gehen kann. Oh, das ist also auch schon gar nicht mal so schlecht. Es ist schon, es zeigt schon mal so ein bisschen, dass halt auch die Kommandozeilenprogramme dann ja auch was Grafiken angeht, was grafisch angeht, nicht nur sich beschränken halt auf die reine eine Zeile oder 10 Zeilen Text ausgeben, sondern auch manchmal die Möglichkeit haben, dann auch den ganzen Bildschirm mit Textgrafiken zu verzaubern. Das ist ein schönes Programm, aber wo du Musikverwalter oder Musik angesprochen hast, da gibt es einige interessante Musikverwaltungssoftware, MPD beispielsweise, Music Player Daemon, ist halt so ein Programm, das man auch mit grafischen Oberflächen benutzen kann. Das ist also so ein Dienst, der, so wie das ja auch heißt hier, Daemon sind ja die Dienste unter Linux, der im Hintergrund läuft, die Verwaltung der Musik macht, auch das Abspielen der Musik übernimmt. Und die Befehle können dann entweder per Kommandozeile erfolgen oder dann halt auch per grafischer Oberfläche. Das ist so eines der beliebtesten Programme neben XMMS2, was nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Und das sind so die Programme, die man auch häufig sehr gerne übers Netzwerk mit einbindet, um dann halt irgendwie entfernt irgendwo Musik abspielen zu können. Ansonsten gibt es in Sachen Musikverwalter mein Lieblingsprogramm unter der Kommandozeile, das ist CMAS, weil das halt mit VI-Befehlen sich steuern lässt und sehr, sehr mächtig ist auch. Also hat die Option wirklich als Verwaltung dann nach Interpreten, nach Album und sowas alles zu sortieren, bietet dafür auch eine halbwegs gute Grafik an dafür, also so eine Textgrafik an. Und ermöglicht es dann auch beispielsweise Streams abzuspielen, Bookmarks anzulegen dafür. Ich habe auch einen Dateimanager quasi mit eingebaut, wo ich dann mit den Pfeiltasten da durchnavigieren kann und dann auch, wenn ich meine Musik in Ordnern und Unterordnern sortiert habe, dann dort reingehen kann. Also solche kleinen Kleinigkeiten sind da auch sehr gut. Und das Programm CMAS ist vor allen Dingen ultra klein und verbraucht sehr, sehr wenig Ressourcen, so dass das Ganze auch übers Netzwerk laufen kann oder auch auf selbst auf meinem alten Nokia N900 verwende ich das sehr, sehr gerne, weil das verdammt flott ist und wenn man es vor allen Dingen per SSH dann auch immer benutzen kann und abspielen kann, Musik abspielen kann damit und so weiter und so fort.
Genau, Richtung Musik abspielen, da hatten wir auch schon vor ein paar Sendungen gesagt, es gibt OGG 123, MPG 123. Es gibt sogar den M-Player, der ja eigentlich auch ein GUI-Programm ist, aber der kann über die Kommandozeile auch ziemlich, ziemlich viel machen, gerade wenn man auch irgendwie festlegen will, dass er mehr buffern soll, zum Beispiel, weil wenn er was aus dem Internet vorlädt, nimmt man den oft auf der Kommandozeile, aber er hat auch ein ganz witziges Feature, denn er kann Video als ASCII darstellen und das kann man sogar recht gut erkennen, was da passiert. Also das fand ich auch ganz lustig. Könnt ihr mal ausprobieren. Ist natürlich nur ein Gimmick, ja, Also ich meine, niemand wird, ich sage lieber nicht niemand, aber viele Leute werden nicht auf die Idee kommen, sich ihr Fernsehprogramm demnächst in ASCII auf der Kommandozeile anzugucken, aber wenn ihr das machen wollt, dann wäre M-Player genau das Richtige für euch. Der kann das nämlich. Klassische Sache natürlich die Texteditoren, also Text bearbeiten, klar, macht auf der Kommandozeile total Sinn, weil es ist ja alles nur Text da. Das brauchen wir natürlich ganz, ganz oft. Eine Datei aufmachen, irgendwas ändern, ist natürlich bei Config-Files, die auf dem Server oder wie auch immer laufen, sehr wichtig, da was zu machen, abspeichern, Programm neu laden und wie auch immer. Oder man kann ja auch ganze Romane darauf schreiben, wie es euch beliebt. Jedenfalls da die bekanntesten sind natürlich VI oder die Weiterentwicklung Vim. Emacs. Und ich benutze ganz oft Nano, weil der ist einfach immer da und der funktioniert genug, gut genug für mich. Da kriege ich auch immer wieder Haue, wenn ich das sage, aber es ist halt nun mal so. Nano ist mittlerweile auch bunt und so, von daher gibt's keine Gründe, ihn nicht einzusetzen und zu mögen. Und wie gesagt, er ist halt drauf, während Vim müsste man meist nachinstallieren. Ja.
VI ist aber überall drauf, selbst auf uralten Unix-Maschinen.
Ja, er ist drauf.
Man muss halt sich nur an die Oberfläche gewöhnen, wie man es bedienen soll. Ja, genau. Das ist halt. Also, das, genau. Also wenn man Vim einmal gelernt hat oder VI einmal gelernt hat, kann man natürlich auch Vim dann ohne Probleme bedienen. Und vor allen Dingen, wenn man VI bedient hat, dann kann man eigentlich auf jedem Unix-System, was es auf der Welt gibt, selbst wenn es 40 oder 50 Jahre alt ist, kann man damit dann tatsächlich arbeiten, weil das gibt's da auch.
Gut, aber das muss man erstmal lernen, weil wenn du das erste Mal den Vim aufmachst und denkst, ja, jetzt gehst du mal und tippst da mal rum und stellst erstmal am besten, nee,
geht nicht. Es ist ein anderes Konzept.
Da passiert gar nichts. Ja. Außer wenn ich aus Versehen eine von diesen vielen Tasten drücke, die dann doch irgendwas machen, dann und wenn ich danach was abspeichern will, muss man auch erstmal überlegen, wie komme ich jetzt wieder in den An-Modus, um dann, also ich meine, klar, jeder, der das oft verwendet, weiß natürlich alles, wie das geht. Und Leute, die das jeden Tag verwenden, sind mit dem Ding rasant schnell. Da kann man einfach mal so 30 Zeilen auf einmal löschen, die dann woanders hinkopieren und das dritte Wort in der fünften Zeile von A und wie auch immer. Und schnell Sachen suchen und das geht natürlich damit alles und es ist wahnsinnig toll, aber ich glaube für Einsteiger würde ich es jetzt erstmal nicht so empfehlen. Also da würde ich tatsächlich
Vor allen Dingen für Einsteiger, die jetzt gerade mit der Kommandozeile anfangen, da würde ich sagen, ja, VI oder Emacs, das ist quasi eine Kommandozeile für sich auch schon. Das heißt, da kann man, das ist das nächste große Projekt, was man dann, wenn man was Neues anfangen möchte, sich dann vornehmen sollte.
Genau. Ja, dann nehmt lieber Nano, weil das ist einfach, da kann man, den macht man auf, da kann man was tippen und dann kann man relativ einfach, da steht unten, wie man dann speichert, ja, das ist ein Ctrl-X und so, da fragt er nochmal, sind Sie wirklich sicher, dass Sie jetzt beenden wollen, wollen Sie vorher speichern und so, das ist noch relativ einfach oder man nimmt MC-Edit, den Teil vom Midnight Commander, ja, also so ein Datei-Browser, also man hört schon Midnight Commander, wer ganz früher noch den Norton Commander aus DOS-Zeiten kennt, dieses tolle blaue Ding, was irgendwie Dateien von A nach B kopieren konnte und editieren und wie auch immer kann. Und da gibt es natürlich den Teil, der das Editieren macht, auch extra, MC-Edit, oder man nimmt halt MC, den Midnight Commander, und drückt da auf Editieren. Was ist es? F3 oder 3 mal anzeigen? Müsste ich mal gucken hier. Was ist es? Da kann man dann natürlich auch ganz schnell einfach durchgehen. Ah, ich hab's gar nicht drauf. Guck. Er sagt, ich muss ihn erst installieren. Das machen wir doch mal ganz kurz. Da installiert er dann gleich eine ganze Menge hier damit.
Ja, während du installierst, erzähle ich vielleicht was über Webbrowser, weil da gibt's auch einige, die kann man kann sogar Webbrowser über die Textzeile, über die Kommandozeile bedienen und damit arbeiten. Und dann gibt's halt einige berühmte. Lynx ist da berühmt, Lynx ist auch berühmt. Es gibt sogar Lynx 2, eine Weiterentwicklung, die sogar die Möglichkeit hat, über den Framebuffer dann, wenn man nur auf der reinen Textzeile arbeitet, dann auch Grafiken darzustellen. Das heißt, Webseiten bestehen ja heutzutage meistens auch aus Bildern und die möchte man eventuell nicht als Text nur angezeigt bekommen. Aber da macht es Sinn, dann vielleicht dann auch Bilder anzuzeigen. Das ist also das so ein Geheimtipp von mir. Vor allen Dingen für die Leute, die weniger JavaScript auf JavaScript stehen, weil das ist das, wo die Textbrowser meistens nicht so richtig mit klarkommen. JavaScript ist also dann ein Problem, aber es ist sehr schön, die Textbrowser auch einzusetzen, wenn man gerade über quasi über eine mobile Flatrate irgendwie surfen möchte und nicht allzu viel Datenvolumen verbrauchen möchte, dann macht das ordentlich viel Sinn, gerade die News oder sowas checken, dann lädt er halt nicht so viel runter und das ist sehr, sehr gut. Und dann natürlich eine Sache, die man nicht vergessen sollte, nicht außer Acht lassen sollte, das sehe ich jedes Mal, wenn Klaus Knopper mit seinem Knoppix auftritt, dann erzählt er das auch immer. Das ist für Leute, die jetzt nichts sehen können, also für blinde Leute auch die einzigste Möglichkeit, vernünftig im Internet zu surfen, sind halt Textbrowser. Und das sind die besten Textbrowser, die es dann so gibt, weil die normalen Browser, die wir so haben, die haben immer noch das Problem, dass die sich nicht so leicht mit Text-to-Speech und so weiter dann erfassen lassen teilweise und dann Probleme bereiten. Also deshalb, das sind so meine drei Browser-Tipps.
Ja, also Lynx verwende ich auch öfter mal, gerade wenn du dann halt auch auf einem anderen Server irgendwas hast, was du nur über Localhost erreichen kannst und testen willst, ob es wenigstens da ist oder sowas. Ansonsten, ja, nee, Browsen mache ich tatsächlich gerne mit Bildern und so, wenn es geht, in normalen GUI-Programmen, wie E-Mail auch. Auch IRC tatsächlich bin ich tatsächlich eher ein Typ, der ein GUI-Programm verwendet, obwohl das da ja wirklich nur Text ist. Da kann ich es ja auch verstehen. Da gibt es natürlich den IRSI und WeChat, ganz bekannte IRC-Clients, die auf der Kommandozeile gehen. Also das ist durchaus was ich sehr nachvollziehen kann und wahrscheinlich verwenden würde, wenn ich nicht irgendwie doch auch ein GUI-Programm dafür hätte, was das gut genug erledigt. Ja, es ist irgendwie, aber da ist es ja wirklich nur Text. Also von daher auch ganz, ganz klar etwas, was auf der Kommandozeile sehr schön zu erledigen ist. Und ich meine, viele haben ja irgendwie einen IRC-Client dann auf irgendeinem Server laufen und connecten sich dann da immer nur noch hin. Und sind dann halt die ganze Zeit dort eingeloggt und gucken sich das an. Auch ganz schön, gerade wenn man irgendwie die History haben will, was in so einem Channel so passiert. Wer darauf verzichten kann, kann auch GUI-Programme verwenden. Oder halt ein Rechner, der immer an ist. Wie auch immer.
Ja, wo wir auch übers Downloaden so ein bisschen geredet haben, da gibt's natürlich auch sehr interessante Download-Programme und gerade in letzter Zeit sind ja die auch mächtig gestiegen. Also es gibt dann die einfachen Programme fürs Downloaden von irgendwelchen Dateien. Das sind einmal wget und curl. Und dann gibt's natürlich auch noch Programme, die jetzt für spezielle Protokolle zuständig sind. Zum Beispiel Transmission gibt's auch als Kommandozeilenprogramm für Torrent-Dateien runterladen. Also das klappt auch wunderbar. Kann man dann natürlich dann auch auf dem Server wunderbar verwenden. Manche verwenden das sogar auf dem Router, um dann Sachen immer aktuell vom, wenn die gerade rauskommen, beispielsweise amerikanische Serien oder sowas, dann direkt per Router dann runterzuladen. Und dann gibt's so Multifunktionsprogramme, wie zum Beispiel ARIA 2, das alles kann im Grunde. Also das kann Torrent, das kann HTTP, das kann FTP, HTTPS und was es alles so gibt, kann sogar mehrere Streams gleichzeitig öffnen, die Datei splitten und dann im Endeffekt dann wieder zusammenbauen von den verschiedenen Mirrors, wo sich das Ganze runtergeladen hat. Und das wird sogar teilweise verwendet, dieses ARIA 2, oder wurde verwendet. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch der Fall ist bei OpenSUSE zum Beispiel. Da hat man das verwendet, um die RPM-Pakete runterzuladen. Die wurden dann schön gesplittet und dann von mehreren Mirrors teilweise, oder es war zumindest möglich, dass es von mehreren Mirrors dann die Teile runtergeladen hat, um dann halt noch schneller an bestimmte Pakete zu kommen. Also das ist auch ein sehr, sehr cooles Programm, wenn es darum geht, Sachen runterzuladen.
Ja, ich benutze wget meistens gerade wget.
Wget geht.
Irgendwie funktioniert.
Ja, wget ist bei mir auch meistens das, was ich verwende. Wenn es WGET nicht gibt auf dem Gerät,
dann kann man halt meistens Curl. Curl. Ja, ja. Genau. Da muss man aber bei Curl muss man immer dran denken, dass man es irgendwo hinschreibt, während WGET es einfach nur runterlädt und es ist da.
Ja, da muss man halt bei Curl an die, genau, da muss man aber an Curl an die Optionen denken. Da gibt es eine Option, die das runter, direkt runterlädt. Ja.
Und da vergisst man immer. Also es geht nicht
genau
immer
so. Das vergisst man meistens. Mist,
Curl. Oh, jetzt schreibt mir alles auf die Kommandozeile. Sieht schön aus, aber das war nicht das, was ich wollte, es gerne runtergeladen haben. Naja, gut.
Ja, wobei Curl ja dann so auch noch eigentlich kein richtiger Downloader ist, sondern eigentlich ein mächtigeres Programm, ein HTTP Scripting-Tool auch benutzt werden kann. Also da kann man auch Sachen senden mit. Also man kann ganze genau. HTML-Formulare mit ausfüllen. Ich benutze das zum Beispiel, seit ich bei meinem Server DynDNS abgeschaltet habe und dann zu einem anderen DNS-Anbieter gewechselt bin, wo meine Fritzbox meint, nö, kenne ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, benutze ich Curl sehr gerne zum Anmelden, um meine IP-Adresse zu aktualisieren. Und da habe ich einfach mit einem kleinen Cronjob dann gesagt, jedes Mal, wenn ich eine neue IP bekomme von meiner Fritzbox, dann soll er hier, also meistens in der Nacht, irgendwann 4 Uhr oder sowas, soll er dann mal schnell DynDNS oder dem DynDienst Bescheid sagen, hier, die IP hat sich geändert. Also dazu kann man das auch benutzen, das ist auch eine sehr nette Sache.
Ja, den Teil sitze ich einfach aus, aber ich habe noch DynDNS. Und hoffe, dass demnächst einfach überall IPv6 ist und sich dann meine Adressen nie wieder ändern. Ja. Dann steht hier noch, man kann auch Fernseh gucken oder ist es was? TTV?
Habe ich noch nie genau, gehört. TTV, da kannst du dann tatsächlich in ASCII auf Fernsehen schauen. Das ist super. Ein sehr altes Programm. Ich weiß nicht, ob es noch immer noch funktioniert. Ich habe es damals mal verwendet und einmal angetestet für Analog-Fernsehen. Da hat es funktioniert, also mit so einer analogen TV-Karte, WinTV, irgendwas hat es noch funktioniert. Ob es mit digitalem TV funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber wer noch so einen alten 386er irgendwo rumstehen hat, keine grafische Oberfläche irgendwie drauf bekommt, der kann mal mit TTV versuchen, noch was zu sehen. Ja, da muss man nicht so lachen hier. Ich habe gerade gelesen, der Games of Thrones Schreiberling, der hat das Ganze auf seinem DOS-Computer geschrieben. Also das ganze Skript, das ganze Drehbuch. Das heißt, solche Maschinen werden immer noch eingesetzt. Hm. Genau.
Ja, wenn es ganz, ganz doll nicht geht, man kann auch tatsächlich Office-Programme benutzen. Käme ich nie auf die Idee, aber also so nach Texteditoren hört es bei mir einfach auf, aber es gibt tatsächlich auch Tabellenkalkulationen, Präsentations- und Textverarbeitung so richtig als Office-Lösung auf der Kommandozeile.
Genau, und das funktioniert sogar relativ gut.
Ja.
Ja. Zunächst, wenn man sich das anhört, kann man sich das gar nicht vorstellen. Tabellenkalkulationen in der Kommandozeile, wie soll das denn gehen? Aber das geht.
Also das ist gar nicht so schlecht, dass ich das höre. Ich habe nämlich selber noch einen IPC zu Hause hier rumstehen, der nicht so richtig mit dem Windows kommunizieren will. Und ich hatte mir überlegt, eine Unix drauf zu spielen ohne grafische Oberfläche. Da habe ich mir gedacht, was kann ich denn damit dann eben machen? Aber dieses Oleo, ich glaube, das werde ich dort mal ausprobieren und schauen, weil wenn man nur Texte schreiben möchte, ein bisschen Tabellenkalkulation machen möchte, ich glaube, dann ist so ein Ding dann auch ganz schnell wieder im Einsatz, weil die Ressourcen wirklich da eigentlich schon geeignet sind. Also ich glaube, das würde ich mir gerne mal in einem Versuch mal gönnen, das Oleo einfach zu testen.
Ja, neben dem Oleo gibt es auch dieses Textverarbeitungsprogramm WordGrinder. Das habe ich mir tatsächlich mal angeschaut, weil das doch relativ jung ist auch, was die Entwicklung angeht, beziehungsweise wird auch noch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Also da hat man wirklich das Beste, was man eben von der Textverarbeitung so kennt, vereinigt. Das heißt, man hat sogar eine Formatierung. Und eine Formatierung, die man nicht irgendwie mit Code darstellt, wie bei HTML oder sowas oder bei LaTeX oder bei Markdown oder sowas, sondern man hat tatsächlich eine Formatierung, die man auch sehen kann. Das heißt, die haben da sich richtig Mühe gegeben, dass man so eine Formatierung auch sehen kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, einen Titel zu erstellen. Man hat die Möglichkeit, ein Wort fett zu schreiben. Dann sieht man das auch. Das wird dann auch fett. Und das ist also wirklich eine tolle Sache. Und gerade für die Leute, die vielleicht von grafischen Oberflächen so ein bisschen ja, abgelenkt werden teilweise. Es gibt ja auch Neuentwicklungen, gerade für Leute, die sehr viel schreiben, wo dann komplett irgendwie nur noch eine weiße Fläche dargestellt wird und dann nur noch man einen Cursor sieht und noch nicht mal ein Menü oder sowas hat, damit man halt weniger abgelenkt wird. Und ich glaube, das ist auch so ein Programm für die Leute, die weniger Ablenkung brauchen. Die können das auf der Kommandozeile am besten auf nicht auf einer grafischen Oberfläche eine Kommandozeile aufrufen, sondern dann tatsächlich in der TTY dann sich das Ganze dort mal starten und ausprobieren. Das ist wirklich ein gutes Programm, wird immer noch stark weiterentwickelt, hat noch nicht so die Import- und Export-Funktion, die man vielleicht von einem OpenOffice oder von einem Caligra-Suite oder sowas erwartet. Aber ich glaube, auf einer Kommandozeile erwartet keiner, irgendwie vernünftig ODTs oder Doc-Dateien zu öffnen.
Nein,
man kann aber in HTML exportieren. Das ist
super.
Auch eine nette Sache, wenn neben Textdateien oder einem eigenen Format. Und vor allen Dingen, man kann es natürlich auch ausdrucken und das sieht dann auch tatsächlich genauso aus, wie man es auf dem Bildschirm dann auch oder teilweise so auch hat. Und das ist, glaube ich, auch, wer halt noch einen alten, uralten Rechner stehen hat, der keine grafische Oberfläche braucht oder haben will, der kann sich das auch mal anschauen.
Tja. Oder einfach mal upgraden.
Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja, aber da kommen wir halt zu Sachen, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, was Sinn macht bei Kommandozeilen, was weniger Sinn macht, wo es nachteiliger ist, das zu benutzen. Aber es gibt's halt und das ist, ich glaube, das müssen wir auch so ein bisschen zeigen, was es alles gibt. Es gibt eigentlich fast alles für die Kommandozeile, was es auch für die grafische Oberfläche gibt.
Ja, also ich meine, wo ich es noch ganz oft verwende, ist so Dateien auspacken, alle möglichen Formate, ja, einpacken, auspacken.
Da gibt's auch ein cooles Programm. Weil man kennt es ja, man kennt die ursprünglichen Programme TAR, XZ, 7-Zip, GZIP, BZIP oder wie sie alle heißen. Das Problem ist, man merkt sich nie, wie jetzt das Kommando fürs Auspacken irgendwie so ganz genau ist. Und da gibt es ein cooles Programm, das nennt sich DTRX. Ich habe vergessen, was es ausgeschrieben heißt. Müsste ich mal auf die Webseite gehen. Aber das kann halt alles auspacken. Das heißt, da muss man sich nur ein Kommandozeilenprogramm merken. Und damit kann man halt, egal was für ein Format es jetzt ist, kann man alles damit auspacken.
Okay, der guckt einfach nach dem Header, was es ist, und macht dann das Richtige, oder wie? Also ich meine, einen TAR-BZ2 oder einen TAR-BZIP packe ich ja alles anders aus. Der merkt das dann einfach richtig.
Toi, toi, toi.
Gut, ja, würde schon irgendwie hinkriegen. Okay. Ja, ist doch schön. Okay, ja, kann ich auch noch nicht bisher. ich habe mir die blöden Kommandos immer alle gemerkt.
Blöd.
Ja. Dann Sachen, die auch noch ganz oft verwendet werden, Multimedia-Konvertierer, auch so Sachen, die ich auf der Kommandozeile einfach nicht benutzen will, wie FFmpeg. Ja, weil das so viele Schalter hat, so viele Optionen, dass ich nie die richtige erwische. Nie.
Also FFmpeg ist schon ein bisschen schwer, das stimmt, ja.
Ich nehme dann immer ein extra Programm, was nochmal nur einen bestimmten Zweck hat. Okay. So FFmpeg to Teora oder sowas. Das
also
wirklich,
ich muss zugeben, ein bisschen das Schöne, was bei der Kommandozeilenprogramm und auch sowas wie FFmpeg für Filme, Image Magic für Bilder. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, Bildagentur, dort haben wir das dann natürlich exzessiv genutzt, um Medien zu konvertieren. Und was man dazu sagen muss, ist das, dass die Qualität dieser Programme, wenn man wirklich hochwertiges Material verarbeiten will, RAW-Bilder von einer Hasselblad-Kamera oder also von Profi-Apparaten oder auch Filme aus HD-Filme von Profi-Geräten, die ist dort wirklich gegeben. Und es lohnt sich wirklich da, das anzuschauen. Natürlich, um jetzt hier ständig Bilder rauf und runter zu konvertieren, ist es nicht. Aber man darf es nicht verachten. Gerade FFmpeg in der Leistung ist wirklich professioneller Standard. Und viele Hersteller, Sony zum Beispiel, weiß ich, dass die in ihren normalen Programmen unter Windows ein FFmpeg und drunter haben, das die ganzen Konvertierungen macht. Das zeigt schon, wie hoch der Standard hier ist. Also es lohnt sich, die anzuschauen und auch vielleicht die kleinen Schalter anzunutzen.
Ja, und ich meine, die Programme liegen halt überall drunter. Also ich meine, jedes GUI-Programm, was du anfasst, was irgendwas mit Media-Konvertierung zu tun hat, wird im Hintergrund FFmpeg oder Image Magic benutzen. Die machen, die kochen auch alle mit der gleichen Suppe. Ja, das ist entweder lernst du halt, wie du es selber machst, oder du nutzt halt irgendein GUI-Programm, was halt dir ein eingeschränktes Set davon liefert und dann damit arbeitet. Ja, man kann sich die Hände schmutzig machen und wie gesagt in den Maschinenraum gehen und sich mit dem ganzen Spaß selber beschäftigen. Oder man ist manchmal ein bisschen faul und will so ein bisschen nur von der Brücke gucken und halt nicht alle Knöpfe und kann nicht alles machen und benutzt halt ein GUI-Programm. Am Endeffekt greifen viele Sachen auf irgendwelche Kommandozeilentools zurück.
Ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen zu FFmpeg, weil es gibt sogar auf YouTube Videotutorials von einem, der tatsächlich einen kompletten Videoschnitt mit einem Titel und allem drum und dran mit FFmpeg erstellt hat. Zumindest ein Video. Ich weiß nicht, wie viele andere noch. Das heißt, man kann mit FFmpeg sogar, das kann natürlich auch sein, zu mir ist er bisher nicht gekommen. Also man kann mit FFmpeg sogar richtig viele Skripten und also Slide-In-Effekte und den ganzen Kram, das kann man auch alles selber machen, wenn man möchte. Und das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Tool. M-Encoder genauso mächtig natürlich, da für das Konvertieren und Transcode auch. Die können im Grunde genommen alle das Gleiche, basieren auch, wenn man noch tiefer in die Programme reinschaut, auch auf die gleiche Bibliotheken dann im Grunde, aber bieten eine andere Oberfläche, wie man halt dann umgehen kann. Und ich persönlich, mir gefällt M-Encoder auch ein bisschen was besser, nicht nur, weil die Dokumentation etwas ausführlicher ist, sondern weil die Kommandozeilenoption so ein bisschen was einfach eindeutiger sind als bei FFmpeg. Ansonsten gibt es noch ein Framework, das auch auf der Kommandozeile gibt, was man da auch benutzen kann, und zwar ist das GStreamer. Und das werden wahrscheinlich viele der Leute auch benutzen, weil das das Standard-Framework, Multimedia-Framework ist unter GNOME und mittlerweile auch bei vielen KDE-Distributionen dann als Phonon-Backend verwendet wird. Und damit kann man dann auch auf der Kommandozeile arbeiten. Und das folgt auch dem Prinzip der Kommandozeile 1:1 mit dem Ein- und Ausgabeprinzip und hat dann die Möglichkeit, zum Beispiel Audio-Syncs, so nennen sich also die ganzen Sachen, also Syncs, dann zu verbinden. Also quasi mit Röhren kann man dann quasi Audio und Video verbinden und das umleiten, die Webcam direkt auf die Webcam drauf zugreifen, das in einen HTTP-Server leiten und das dann gleichzeitig auch noch auf dem Bildschirm ausgeben und in der Datei speichern oder solche Sachen, das kann man alles machen. Und das sind halt wirklich sehr, sehr mächtige Programme, gerade Audio-Video-Sachen kann man damit sehr, sehr gut machen.
Ich glaube, dann kommt noch der ganze Bereich, den wir jetzt nur ganz, ganz kurz ansprechen, denn alles, was mit Netzwerk zu tun hat, da muss man, glaube ich, sowieso auf die Kommandozeile. Da stehen hier jetzt zwar in unserer Liste mal Nmap und Netcat mal so stellvertretend, aber im Endeffekt gibt es Milliarden Tools, Myriaden Tools,
werden immer mehr,
die irgendwas mit Netzwerk zu tun haben und alle auf der Kommandozeile zu tun haben. Also ich glaube, kein Netzwerkadministrator kann es sich erlauben, nicht irgendwie was mit der Kommandozeile zu tun zu haben. Egal, ob es jetzt durch Scannen geht oder durch, nur gucken, Routen anpassen, Firewall administrieren. Ihr kommt an der Stelle nicht über die Kommandozeile drumherum. Ist einfach so. Und es gibt für jedes Problemchen an dieser Stelle viele, viele zigtausend Lösungen. Und auf die Kommandozeile muss man an der Stelle zurückgreifen. Nö. Ich glaube, mehr sagen wir dazu jetzt nicht, oder?
Ja, es sieht außerdem auch cooler aus, wenn man im Internetcafé sitzt und die Kommandozeile aufhat und versucht gerade, das WLAN zu hacken oder sowas.
Genau, auch Sachen, die unter diesen tollen Hacker-Paragraphen fallen, sind da garantiert dabei. Also ich meine, Aircrack und sowas, wenn man jetzt wirklich mal in die Richtung geht. Also dürft ihr bei eurem eigenen WLAN natürlich gerne tun.
Alles zu Studienzwecken natürlich, versteht sich.
Beim eigenen Netzwerk kann man ja tun lassen, was man will. Also so mal ein paar Pakete injecten. Also gerade WEP-Netzwerke hacken ist irgendwie Ja, in ein paar Minuten erledigt. Ein paar
Pakete, also das ist schon ein paar Sekunden, ist das schon erledigt. Na, musst, WPA ist schon was,
ja,
das, ist, musst, das geht auf ein paar Minuten dann.
Ja gut, du musst ja erstmal ein paar, musst ja genug Pakete sammeln und der Teil dauert lange. Das Cracken, okay, alleine dauert gut, nicht lange, aber genug Pakete, also wenn es gerade ein Netzwerk ist und das nicht viel benutzt wird, aber musst du ja erstmal genügend Pakete sammeln, damit er wenigstens drüber rechnen kann. Aber, da hat man, aber wenn er erstmal angefangen hat zu rechnen, geht das wirklich in den Schwupp.
Pakete, dass man da mal drüber gehen kann.
Ja gut, wenn genau, der Netzwerk nicht läuft. Oder ja gut, wenn es dein eigenes ist, dann vielleicht schon. Dann natürlich FTP, gibt es LFTP, kann auch mit verschlüsselten Verbindungen umgehen, wenn man FTP nicht nur über Klartext machen will. Deswegen auch ein ganz heißer Tipp. Und dann natürlich, was den Bereich Backup betrifft, da kommt man auch fast über Rsync auf der Kommandozeile auch nicht vorbei, weil im Hintergrund benutzen die auch alle nur Rsync, also kann man es auch gleich selber machen. Und dann haben wir jetzt hier noch so ein paar Klassiker, die man vielleicht erwähnen kann. DU, Disk Usage, um mal schnell zu gucken, wie voll ist eigentlich meine Platte, damit man das Ganze ein bisschen besser sieht. Vielleicht das, ja, auch ein DUH.
Das Verzeichnis vor allen Dingen. Das Verzeichnis, ja. DU zeigt ja erstmal nur das Verzeichnis an. Da gibt es auch ein nettes Programm, das jetzt mittlerweile in N-Curses geschrieben ist, nennt sich NCDU. Das zeigt das noch ein bisschen was netter an. Also die modernere Funktion von DU kann ich auch nur empfehlen. Ja, ansonsten das Gleiche für den Arbeitsspeicher, um mal zu schauen, wie viel Arbeitsspeicher gerade genutzt wird, wie viel im Buffer ist und so weiter und so fort, gibt's halt free. Und ja, der Rest ist, glaube ich, auch bekannt. Find und grep sind bekannte Befehle, um halt nach Dateien zu suchen, beziehungsweise in Dateien zu suchen. Dann gibt es noch ls-off, um zu schauen, was für Dateien gerade alles offen sind. Vielleicht nützlich, um mal, wenn ein Programm abgestürzt ist und es hat irgendeine Datei offen gelassen und es läuft im Hintergrund noch irgendwie, um dann mal zu schauen, was da passiert.
Standardmäßig du willst dein Laufwerk auswerfen und sagst, es kann nicht, weil irgendein blödes Programm greift darauf zu. Und dann kannst du entweder die harte Methode wählen und sagen, scheißegal, ich zieh's einfach ab. Oder du guckst halt mit Alice auf, was für ein blödes Dings greift denn da jetzt wieder zu. Oh, ich habe vergessen, irgendeine Bash ist noch offen, die das macht. Ja, mein Fehler. Dann kill ich.
Oder man verwendet U-Mount, den lazy U-Mount und dann
ja,
den faulen U-Mount, dann geht das auch irgendwie.
Raus mit dem Ding.
Ja. Ganz oft sieht man auch DD. Damit kann man Sachen von A nach B schreiben und sich auch viel kaputt wo machen, wenn man hin? Nicht vorsichtig genug ist. So, mach mir ja, mal
Zero,
ja. Dev Zero auf Dev SDA.
Genau, ne? Genau. Ja, ja.
Also wenn man mal irgendwann mal Festplatten zerstören möchte, wirklich, dann kann man DD auch verwenden, Dev U Random auf die Festplatte und dann ist die Festplatte auch zerstört. Das macht man mal 80 Mal oder sowas, dann braucht man nicht mit dem Hammer drauf zu klopfen. Das ist dann, das ist dann auch kaputt.
Sollte man danach trotzdem noch tun, weil du weißt ja, manchmal erwischen die dann nicht mehr alle Sektoren, weil die Firmware auf der Festplatte meint, na, die 5 Sektoren fasse ich nie wieder an, weil ich die als so halb kaputt markiert habe. Also immer noch mal auf die draufhauen. Schadet nichts. Erst DD alles und dann klar, immer noch mal mechanisch draufhauen. Weil doppelt hält besser. Ja, oder DD wird ja auch nur benutzt, um mal schnell den Masterboot-Rektor zu sichern und oder Partitionstabelle zu sichern, falls
es gibt ja,
oder sie kaputt zu machen.
Oder zu zerstören.
Es gibt auch die Fälle, wo man nicht formatieren kann, weil man sagt, irgendwo ist wieder ein Master-Sektor geschrieben und dann braucht man auch DD, um zu sagen, hallo, ich habe es so gewollt.
Genau. Also wenn man es will und weiß, was man kaputt machen will, dann ist DD total das Tool der Wahl. Kann man natürlich auch noch benutzen, um zum Beispiel ISOs auf einen USB-Stick zu schreiben. Dafür wird es ganz oft verwendet.
Genau.
Und so weiter und so fort. Ja, dann Disk Free. DF, um zu sehen, was, wie voll die Festplatte ist. Meistens noch mit minus H, damit man es auch lesen kann.
Damit es nicht in Bytes angezeigt wird, sondern genau. In human readable
in Gigabyte.
Readable also ja, Gigabytes und Megabytes.
Sieht man da so eine lange Zahl und denkt, wie, was? Jetzt muss ich erst im Kopf umrechnen, wo gehören da die Kommas hin, wie viel könnte es sein?
Vor allen Dingen, ja genau, dann musst du vor allen Dingen mit 1024 rechnen.
Ja, also DF-H, um zu sehen, wie voll die Festplatte ist. Das klappt immer besser als, also wenn zum Beispiel letztens hat meine Frau versucht, auf einem Network-Share unter macOS zu gucken, wie groß dieser eine Ordner ist und das ging, hat irgendwie gemeint, ja, er braucht jetzt irgendwie 2 Stunden. Und um das zu berechnen, und ich habe gesagt, hä, das Ding ist doch eingehangen. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie viel Platz frei ist auf dieser Festplatte noch. Darum ging es eigentlich. Und dann kurz Kommandozeile DF-H gemacht und gesagt, ja, so viel Platz ist noch. Und er wollte dafür über 2 Stunden rechnen. Also so viel zu GUI-Tools machen Sachen einfacher. Manchmal brauchen sie auch für eine Tätigkeit exorbitant länger, weil es gab irgendwie keine andere Möglichkeit, dem zu sagen, zeig mir mal auf diesem Festplatten-Mount an. Vielleicht gibt es auch irgendeine und ich war und wir wissen es bloß alle nicht. Ja, für jetzt die Mac-User werden wahrscheinlich sagen, ist der doof. Ja, hätte doch XY da, klicke rechts, irgendwo da machen können, hättest du gleich gesehen. Ja, vielleicht. War mir aber in dem Sinne auch egal. Es gab nur diese eine Option, irgendwie 2 Stunden zu warten oder mal kurz in die Kommandozeile zu gehen und es zu machen. Und die Variante war dann doch schneller. Ja, Top verwenden wir wahrscheinlich noch oft, um zu sehen, welche Prozesse sind jetzt gerade am Rennen und welche verbrauchen am meisten.
Welche laufen gerade Amok, quasi nach dem Motto.
Genau. Genau. Und was tut der Rechner überhaupt so? Wie doll ist die CPU ausgelastet und weiß ich nicht.
Da gibt es auch eine coole Alternative zu Top, nennt sich Hardtop. Das ist auch wieder das, sagen wir mal, die moderne Variante in N-Curses, die dann schön Auslastung der CPU nochmal anzeigt und des RAMs auch grafisch so ein bisschen Textgrafik dann versucht, dann da was genauer das anzuzeigen. Das ist also auch eine Alternative für die Leute, die denen Top ein bisschen zu spartanisch erscheint.
Ja, diese Tops gibt's dann auch für verschiedene andere Sachen noch, so If-Top für ein Netzwerkzeug und ach, da gibt's Sternchen-Top für ein paar Sachen, wenn ihr mal so Sachen sehen wollt, wo einfach von oben nach unten aufgelistet wird, was jetzt gerade euer Netzwerk stark missbraucht oder eure CPU stark missbraucht oder XY gerade benutzt. Es gibt für viele Sachen einfach ein XYZ-Top.
Genau, manchmal auch wichtig für Input-Output, also Festplatten, Schreibzugänge, Lesezugänge, Lesevorgänge, da macht das ordentlich viel Sinn, da mal auch vorbeizuschauen, weil das normale Stop gar nicht auflistet.
Ja. Dann die Wunderdinger, und zwar Org, Set und so weiter. Also da staune ich ja immer wieder, wenn irgendwelche Leute hier aus dem FF so ARC-SED-Sachen schreiben und damit irgendwie Textdateien so manipulieren, dass sie hinterher was völlig anderes machen gefühlt, als sie vorher getan haben. Oder Sachen so zusammenbasteln, dass sie wirklich aus einer Datenquelle noch eine Datenquelle zusammennehmen und daraus was ganz Neues generieren. Also wer Textdateien und Zahlen und Textkolonnen irgendwie manipulieren will und daraus was anderes machen will, der ist mit AWK und SED sehr gut beraten. Findet man auch immer wieder in vielen Foren irgendwelche kruden Befehle, wo du drauf guckst und erst nach dem dritten Mal oder vierten Mal drauf gucken verstehst, was das Ding eigentlich macht. Magic auf jeden Fall. Und
sind ja teilweise auch eigene Programmiersprachen. Also Org hat ja quasi eine eigene Programmiersprache. Und das Tolle ist tatsächlich, wenn man die Ausgabe eines Programmes wirklich ändern möchte oder bestimmte Dinge rausfiltern möchte, dann macht das ordentlich viel Sinn. Gerade man möchte es ja meistens rausfiltern, um es dann als Eingabe in ein anderes Programm umzuleiten. Also für die Leute, die ein bisschen was in Bash-Programmierung einsteigen wollen, die werden darum nicht drum herumkommen. Also
wer aus dem FF, Org oder Set nutzen kann und dort Litaneien an Skripte runterschreiben kann, ohne irgendwo nachzuschauen, den sollte man mit Respekt ehren, weil der liebt wirklich die Shell. Das kann man nicht anders beschreiben.
Ja, das sind für mich Magier, eindeutig. Ich mühe mich da immer ab, ja. Bis es dann wirklich so steht, dass es wie die Kunst Rechtex, richtig beim ersten Mal gleich das richtig zu schreiben.
Genau.
Es gibt Leute, die können das, die schlafen nachts, glaube ich, auch, also die träumen auch nachts in AWK und Rexex. Ansonsten kann man den einfach nur huldigen. Also man kann auf dieser Kommandozeile einfach alles machen. Und noch viel mehr als ihr euch jemals vorstellen konntet oder mehr als ihr jemals wissen wolltet, was man da so alles tun kann. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und dann haben wir hier noch Screen und Tmux zu stehen. Wenn man ja Sachen laufen lassen will im Hintergrund zum Beispiel und oder auf einem Server ist, auf dem man ein paar Sachen laufen lassen will oder sich später wieder dahin connecten will und dann denselben Zustand immer noch haben möchte, ist das sind das so, wie nennt man
Shell Session.
Session,
eigentlich Shell, ich Session finde die zwei, Managers, Screen und Tmux, finde ich eigentlich Döns. Kleine Programme, aber die unheimlich viel Mehrwert auch für die Familie bieten. Denn eine, so, wenn man dann nochmal am Abend merkt, ups, da ist ein neuer Kernel gekommen, den muss ich kompilieren, dass der Server morgen läuft, dann kann man das in der Screen Session starten, das Ganze auch, man kann sich abmelden von der Maschine und am nächsten Morgen meldet man sich und der Ding hat, er hat das durchkompiliert, weil eben diese Session überlebt eben das Abmelden oder auch wenn man über SSH sich verbindet und eine Screen Session öffnet, überlebt auch, wenn man das WLAN verliert und sich neu anmeldet, überlebt das Ganze und man verliert nicht die Arbeit. Das hat mir also schon oft viel Arbeit eben abgenommen oder auch mir das erleichtert, weil ich dann sicher gehen konnte, ich starte jetzt das Ganze, ich kann nach Hause gehen und dort schnell nochmal mich verbinden und schauen, wie weit ist er denn mit dem Kompilieren. Also man muss nicht immer die Shell-Fenster dann auch offen lassen und offen halten, sondern das kann im Hintergrund weitergehen und das bringt sehr viel Frieden auch nach Hause, kann ich nur empfehlen.
Ja, also ich verwende es auch, Screen vor allen Dingen, also gerade für SSH, gerade für Netzwerkverbindungen ist das erste Programm, was man eigentlich immer aufrufen sollte, weil so eine Netzwerkverbindung kann immer flöten gehen und da ärgert man sich dann später, wenn man gerade mitten in der Arbeit war und das dann weg ist.
Oder böse Sachen mit DD macht, ja, und die dann abbrechen.
Nicht.
Das wäre dann auch nicht so gut. Okay, ja, dann vielleicht nochmal ein paar Vorteile, warum wir benutzen wir es. Das meiste haben wir schon gesagt, dass es so weniger anspruchsvoll ist als so eine GUI. Also es läuft halt auch auf den irgendwelchen alten Programmen. Ich werde, glaube ich, demnächst mal meinen alten Laptop rausholen. Also ich habe noch so ein 500 Megahertz Laptop irgendwo rumliegen. Ich glaube, ich gucke mal, was man mit dem noch anfangen kann. Und dann gucken wir mal, was darauf noch läuft, heutzutage ein GUI-Programm. Man kann natürlich auch gucken, dass man irgendwie was Leichtgewichtigeres findet. Es gibt ja auch LXDE oder sowas oder XFCE, die nicht ganz so viel brauchen. Aber wenn das alles nicht geht, dann kann man natürlich auf die Kommandozeile, weil da ist einfach die Anforderung geringer, ja. So einen blinkenden Cursor irgendwie hinprojizieren können, die kriegen die meisten Systeme noch irgendwie hin, selbst wenn sie schon gefühlte 100 Jahre alt sind. Und
genau, das auch, weil das dann ausgegeben wird auf der Oberfläche quasi. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja dann auch noch für Hardware, die vielleicht sogar noch älter ist. Wenn ich da so ein bisschen überlege und auch an den Game of Thrones Schreiberling da denke und dann auch überlege, was die NASA alles in Satelliten da verballert hat an uralten Rechnern, die werden wahrscheinlich auch keine grafische Oberfläche haben, sondern nur Shell. Das heißt, es lohnt sich, die Kommandozeile dann ein bisschen bedienen zu lernen, weil irgendwann kann es sein, 20, 30 Jahren, dann weiß keiner mehr, wie man so eine Shell richtig bedient und wie man den Satelliten da vernünftig konfiguriert. Und dann kommen die Leute vielleicht zu dir angerannt und fragen dann nach. Und du kannst sagen, ja, gib mir hier 10.000, dann erkläre ich euch, wie der LS-Befehl funktioniert.
Ja, ist doch jetzt wieder so. Die wollten doch gerade irgendein so ein Satellit, kommt doch jetzt gerade wieder vorbei, ne?
Genau, wo keiner, einer der allerersten Satelliten aus den 60ern.
Ja, wo keiner mehr weiß, wie das Ding überhaupt.
Die mussten dann eine Arbeitsgruppe gründen und verschiedene Leute dann anrufen, meistens über 70 oder 80 Jahre alte Leute, die noch Ahnung haben von der Programmierung, die da stattgefunden hat. Ja,
da muss man erstmal eine virtuelle Maschine bauen, die dieses alte Zeug noch emuliert.
Ja. Das auch noch, ja. Aber dann musst du natürlich auch wissen, was du dem senden kannst.
Genau. Ja, das machen die ganzen Leute, die Kobol noch kennen, auch.
Genau. Ja. Ja, gut, SSH haben wir auch angesprochen, ne? Mit übers Netzwerk dann das Ganze bedienen. Das ist halt auch ein Vorteil von der Kommandozeilen, von den Kommandozeilenprogrammen, die teilweise sogar übers Netzwerk sogar Plugins haben, damit sie übers Netzwerk funktionieren. Also ich habe letztens gelernt, dass VI über SCP quasi auch arbeiten kann. Das heißt, man kann VI und dann einfach SCP und dann den entfernten Pfad angeben und dann öffnet er die Datei und schreibt die dann halt nur, wenn man wirklich auch schreibt. Das heißt, man muss nicht irgendwie manuell was kopieren oder sowas, sondern der macht das dann halt direkt. Und das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel selber noch gar nicht kannte, die aber auch sehr von Vorteil ist.
Das hat mir letztens auch jemand erzählt, konnte es mir dann aber nicht zeigen. Ja.
Aber also bei mir hat es funktioniert.
Vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht oder so. Das hat mir letztens auch jemand erzählt, dass es irgendwie gehen soll. Finde ich ja auch total cool, dass man gleich hier auf per Remote, also ich meine, du könntest dich natürlich auch einfach gleich per SSH hin verbinden und es so machen. Aber es ist natürlich lustig, dass es auch anders geht.
Das spart vor allen Dingen dann hier Traffic, ne? Okay. Das ist einer der Gründe, weil dann nur beim Schreiben tatsächlich eine Remote-Verbindung aufgebaut wird.
Ja, gut, okay. Die paar Keystrokes werden nicht übers Netz geschickt.
Das ist halt was für die Leute, die Support per Handy leisten.
Ja, okay.
Ja. Oder so, ja.
Ich schreibe meine Textdateien auf den Satelliten drauf, ja. Haben wir noch irgendwas, was es zu sagen gäbe zu Kommandozeilen, warum die irgendwie toll sind und warum die jeder zu verwenden können sollte, möchte man lernen. Also klar, wenn man sein System wirklich, wirklich lernen will, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, sich mal auf die Kommandozeile zurückzubegeben, weil da kann man einfach viel mehr machen. Und sie funktionieren halt auf vielen Systemen gleich, haben wir ja schon ganz oft gesagt in dieser Sendung. Das war auch mein Grund, weswegen ich ja damals zu Arch Linux gewechselt bin, weil ich gedacht habe, ach, dieses blöde Clicky-Bunti geht mir auf den Keks, ich will jetzt mal nochmal so richtig von vorne anfangen. Und dann installierst du und landest du ja nur in der Shell und musst dir den Rest erstmal wieder zusammen basteln. Also, wer vorhat, mal eine neue Linux-Distribution auszuprobieren, eine, die dich wirklich nur in eine Shell schmeißt und der Rest musst du erstmal selber machen, wäre vielleicht auch eine Idee. Ansonsten, man kann natürlich fast alles ohne Shell machen, ohne Kommandozeile. Ich würde mal so sagen, so, naja, was kriegt man hin? Knapp 90% geht ohne, aber die letzten 10 gehen nur mit der Kommandozeile garantiert, weil da kann man einfach so viele mehr Sachen machen. Ein paar haben wir ja heute angesprochen. Und sei es nur drum, viele Tools können ein Ding wirklich wahnsinnig gut. Und wenn man die dann halt mit anderen Teilen kombiniert und ineinander pipe von A nach B nach XY nach Z und so weiter und so fort, damit dann noch AWK-Magic drauf macht und dann nur die Ohren anlegen, weil das wird man mit einem GUI-Programm nie hinkriegen. Die sind immer limitiert an irgendeinen, weil der Entwickler ja irgendwann mal aufhören muss, weil man kann nicht für alles eine Option dazu basteln, weil dann wäre es auch nicht mehr bedienbar. Und deswegen ist halt eine Kommandozeile, ein Kommandozeilenprogramm wesentlich mächtiger. Aber man muss natürlich auch ein bisschen mehr lernen und man muss sich einarbeiten wollen. Ja. Wofür benutzt ihr Kommandozeilenprogramme nicht? Musik? Können wir vielleicht nochmal kurz abfragen, was macht ihr gerne lieber in GUI?
Rechnung schreiben.
Videobearbeitung.
Video, aber kann man mal ausprobieren.
Videos gucken wahrscheinlich auch lieber, oder?
Ja, genau. Ja, das ist auch lustig. Das
ist lustig.
Ich meine, es gibt sogar einen alten Server, da kann man sich mit Telnet drauf verbinden und der präsentiert einem dann in ASCII-Grafik Star Wars
Episode
4.
Welcher Film ist das?
Was ist auch geil ist.
Ja, das Ganze ist lustig so für 10 Minuten und danach geht es dir wahrscheinlich total auf den Keks. Aber ja, es geht. Es geht, es geht. Ja, also gerade so komplexere Textverarbeitung, wie du sagst, Rechnung schreiben, Tabellenkalkulation, sowas würde ich doch auch alles in der GUI machen, ebenso Video-Audio-Bearbeitung macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber alles.
Auch Bilderbearbeitung.
Bilderbearbeitung.
Kann man auch machen in der Konsole. Nee. Also hier Image Magic kann da eine ganze Menge anfiltern und so weiter und so fort.
Ja,
aber wenn man es nicht sieht, ist es immer schwierig. Ich glaube, das ist auch eines der Hauptgründe, weshalb es GUI-Programme überhaupt gibt. Also alles, was mit Grafiken zu tun hat, auch ein YouTube-Video oder sowas, schaue ich mir doch lieber dann mit dem grafischen Browser an, als ich das irgendwie so versuche, mir anzeigen zu lassen.
Ansonsten gibt es für alles natürlich, auch wenn wir jetzt ziemlich viel nicht erwähnt haben, selbst Twitter, also in Anführungsstrichen neumodische Sachen, gibt es Kommandozeilenprogramm dazu. Also es gibt fast nichts, was es nicht auch als Kommandozeile irgendwie gibt. Und wie gesagt, im Hintergrund liegen meistens irgendwelche Libraries oder Kommandozeilen-Tools, die irgendwie nur durch GUI repräsentiert werden. Und von daher wird da alles mit den gleichen Sachen gekocht irgendwie und benutzt, bloß dass man halt bei einer GUI oft limitiert ist. Aber klar, Bildbearbeitung, also gerade wenn ich könnte keinen Mund zeichnen, wenn ich nicht irgendwie eine GUI vor mir hätte und eine Maus oder ein Grafiktablett, um es zu machen. Das kann ich mir jetzt schlecht. Es gibt Leute, die können das wahrscheinlich schreiben. Die können dann wahrscheinlich schreiben, Pixel XY nach da und Pixel XY nach hier. Stelle ich mir jetzt unter Malen nicht so vor, aber wer das will, macht, was ihr wollt auf dieser Welt. Dafür ist ja alles da. Ansonsten hoffe ich mal, wir haben euch ein bisschen durch die Welt der Kommandozeile gelitten und gezeigt, was alles zu machen ist. Ihr habt natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ihr habt noch Programm vergessen, XY, das war das Coolste und Tollste überhaupt. Dann schreibt uns doch das in die Kommentare. Und vielleicht, wenn es irgendwas gibt, was jetzt ganz wichtig ist, werden wir das vielleicht auch mal in einer der nächsten Sendungen noch nehmen. Kann natürlich auch sein, dass es mal, wenn wir noch mal eine Sondersendung zum Beispiel wie in letzter Zeit zu Audio oder Video haben, dass auch dort dann wieder Kommandozeilen-Tools erwähnt werden, einfach weil sie passen. Und habt ihr sonst noch was zu sagen gäbe? Sonst würde ich.
Ja, also ich würde nur sagen, es gibt eine gute Webseite, nennt sich commandlinefoo.com. In einem Wort geschrieben, da kann man sich sehr viel Kommandozeilen schon mal anschauen. Also für die Leute, die ein bisschen Kommandozeilen lernen wollen, da sieht man teilweise auch schon Befehle, die andere Leute irgendwie rausgefunden haben oder die sie sich erdacht haben, um bestimmte Sachen zu machen. Und das ist so mein Geheimtipp für die Leute, die so ein bisschen Kommandozeile erstmal reinschnuppern wollen, was ist denn alles möglich mit so einer Kommandozeile oder auch ihr Wissen ein bisschen erweitern wollen, was die Kommandozeile angeht.
Alles abgehakt. Okay, dann Klappe zu auf den Tod, würde ich sagen. Das war's für die Mai-Sendung 2014. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, ein bisschen Spaß. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt, gerne schreibt uns eine Mail oder postet es in die Kommentare. Und ich wünsche euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Manitou.